Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Eiszeit FM. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Auch heute werden wir wieder verstärkt über die Adler Mannheim reden, das können wir euch schon mal sagen, Blick auf das, was wir vorbereitet haben. Und ja, Eiszeit FM, das ist der Flo. Hallo Flo.
Hallo.
Eiszeit FM ist der Philipp.
Hallo.
Und Eiszeit FM ist der Sven, das bin ich. Schönen guten Abend auch von mir. Vielleicht nochmal ein Wort zu Eiszeit FM, wo ihr es findet, direkt am Anfang, damit man es nicht während der Sendung so oft sagen muss. Ihr findet uns auf soundcloud.com/eiszeitfm. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, wie es mittlerweile über 100 Leute tun. Unter twitter.com/eiszeit_fm. Ihr könnt uns bei Facebook liken und auch da abonnieren unter facebook.com/eiszeit_fm. Ihr findet uns bei iTunes in eurem Podcatcher unter eiszeit_fm. Und wir haben auch die Domain eiszeit.fm gesichert, die momentan noch eine Umleitung zu SoundCloud ist. Wer also noch nicht weiß, wo er uns findet, dort findet ihr uns. Ja, Jungs, erste Sendung ist jetzt knapp eine Woche her. Seid ihr auch so erstaunt wie ich über die Rückmeldung, die wir bekommen haben, Flo? Das war ja durch die Bank erstaunlich viel und erstaunlich positiv. Wir werden gehört.
Absolut. Für einen Eishockey-Podcast fand ich das schon extrem viel. Und auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren ja überwiegend positiv. Jetzt nicht nur im Internet, sondern auch persönlich bei den Adler Heimspielen. Also hat mich überrascht, dass es so gut angelaufen ist, ja.
Da sagen wir schon mal vielen Dank dazu. Philipp, du kannst dich aber schon noch unerkannt in die Arena trauen, ne?
Noch geht's, ja.
Noch geht's. Jetzt aber mal ernsthaft, wer glaubt, die kriegen hier den Höhenflug und jetzt aussteigen will, alles entspannt. Nee, hat uns wirklich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir drei natürlich, tierisch gefreut über diese sehr, sehr positive Rückmeldung, die viele, wir können schon mal sagen, der Deck bleibt, weil support your local club and your local players und natürlich wird auch der Dialekt ein Stück weit bleiben, den kriegen wir bei uns nicht raus. Wir werden weitermachen, wir werden diese Woche aufnehmen, wir haben schon vereinbart, dass wir nächste Woche aufnehmen, da wird dann mehr dazu noch kommen zum Termin, aber es ist auch diese Woche einiges passiert und bevor wir uns jetzt darin ergehen, nur uns abzufeiern, wie geil wir doch sind. Lass uns doch drüber reden. Die Adler haben letzte Woche Pavel Groß verpflichtet, Philipp, und jetzt ist sogar noch ein Co-Trainer dazugekommen mit Mike Pellegrims. Deine Einschätzung?
Ja, der nächste große Schritt Richtung Umbruch, Mike Pellegrims. Muss ich auch sagen, der nächste Cheftrainer aus der DL, den die Adler verpflichtet haben, aus Düsseldorf nach
Pavel Groß. Diesmal mit laufendem Vertrag.
Diesmal mit laufendem Vertrag, aber Ausstiegsklausel, soweit ich informiert bin. Ja, schon von 2010 bis 2016 erfolgreich zusammengearbeitet. Kann definitiv funktionieren, finde ich einen guten Schritt. Außerdem ein Defensivcoach, der uns die Saison auch fehlt, beziehungsweise uns in Adlern die Saison fehlt. Und da erhoffe ich mir auch ein weiterer Schritt nach vorne von den jetzigen Abwehrspielern, unabhängig davon, wer bleibt.
Ja, das ist vielleicht ein Thema, was wir dann auch nochmal irgendwann in Ruhe bereden können. Wer bleibt, wer geht und wie schätzen wir es ein? Wir haben ja im Februar, wir sagen es immer wieder, eine längere Pause, was die DL angeht. Da können wir da vielleicht gerne mal drauf schauen. Flo, warst du überrascht, als der Name Pellegrins fiel als Co-Trainer von Pavel Groß? Ich meine, DL-Chefcoach in Düsseldorf. Düsseldorf hat so einen Umbruch eingeleitet mit ihm.
Ja, überrascht, dass er im Zusammenhang mit Pavel Groß fällt, nicht. Aber dass die Adler das jetzt so schnell fix gemacht haben, da war ich schon überrascht, wobei man da vielleicht, wie soll ich es denn sagen, durch die Hintertür gucken muss, wenn man jetzt sieht, dass die DEG gegen die Adler oder auch gegen die Adler um die Playoff-Plätze spielt, ist der Schachzug vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was ich so aus Düsseldorf gelesen habe, dass die enttäuscht sind mit dem Trainer Mike Pellegrins, ja mein Gott, die Mannschaft ist vielleicht ein bisschen teurer als die letzten Jahre in Düsseldorf, aber ich weiß nicht, ob die jetzt erwartet haben, dass die Vierter oder Fünfter werden auf einmal in der Hauptrunde.
Waren sie ja auch der Kreuzer, ne?
Ja, und von daher ist es halt, also es ist für mich ungewöhnlich, überhaupt für das Eishockey-Geschäft, dass sowas so früh rauskommt. Nach dem Cheftrainer auch der Co-Trainer. Aber wie gesagt, kann man natürlich schon irgendwie verstehen, dass man da vielleicht den Gegner in gewisser Weise doch verunsichern will jetzt.
Aber Philipp, ich frage nochmal nach, also Jungs, so einfach kommt ihr mir da nicht raus. Du bist Head Coach bei einem ambitionierten DEL-Team, das gesagt hat, nach den familiären Jahren der Ära Kreuzer wollen wir uns professioneller aufstellen, wir wollen das neu aufstellen. Den Weg, den sie mit deutschen Spielern gegangen sind, haben sie ein Stück weit eingemottet, muss man sagen, mit jungen deutschen Spielern, weil die ja bei den Düsseldorfern kaum noch spielen. Also Leon Niederberger zum Beispiel in der DL2 mittlerweile verstärkt zu finden. Ja, und dann gehst du als Assistenztrainer nach Mannheim, wo dir mehr oder minder eigentlich in Düsseldorf ja alles ausgerollt wurde und alles auf dich zugeschnitten wurde, was die Perspektive als Eishockeylehrer angeht. Also vom Headcoach zum Co., das ist so das, was mich überrascht daran.
Definitiv. Wenn man nur blank draufschaut, vom Headcoach zum Co. wieder zurück, definitiv überraschend, da bin ich bei dir. Aber man kann ja auch feststellen, er hat es jetzt in Klagenfurt versucht als Headcoach. Erfolgreich, wurde ja Vizemeister in Klagenfurt, in Österreich. War jetzt Headcoach in Düsseldorf. Vielleicht ist ihm auch einfach aufgefallen, du, Headcoach, nicht zwingend mein Ding, weil kommt ja auch viel dazu, Kommunikation nach außen. Mit den Medien bist du ja viel mehr noch involviert, was auch das Drumherum angeht, als jetzt als Co-Trainer. Kann man schon vorstellen, auch was man so hört, dass er da gesagt hat, du, nee, Co-Trainer liegt mir besser, und Mannheim, attraktive Aufgabe, zusammen mit meinem alten Chef, Pavel, ja, yeah, why not? Dann machen wir das so.
Ich kann da vielleicht mal ergänzen, ich war ja im, was, Oktober? Oktober in Stockholm bei den zwei Spielen der NHL vor Ort, die dort stattfanden, diese World Series, die dann im Endeffekt nur in Stockholm in der Halle stattfand. Und habe dort mit dem Bernd Schwickerer, dem Kollegen von der Westdeutschen Zeitung, der als Freier auch für die FAZ unter anderem schreibt und bei einem Shorthanded News Podcast beim Team dabei ist, gesprochen. Und der hat es sehr bestätigt, was Philipp, was du schon jetzt gerade gesagt hast, dass es eben keiner ist, der so, wie soll ich sagen, das ist kein Herzwärmer. Das ist einer, der sich sehr stark aus der Öffentlichkeit raushält. Der dir auch nicht viel gibt bei Pressekonferenzen und dem das ganze Thema nach außen Wärme versprühen, Herzen gewinnen, was ja ein Coach auch ein Stück weit machen muss, weil du musst ja auch die Fans mitnehmen und ja, gerade auch in Mannheim ein Stück weit schon die Leute auch mitnehmen, sonst wird das nicht funktionieren hier auf Dauer. Ist es keiner, dem das liegt, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass er jetzt sagt, hey, mit Pavel zusammen 6 Jahre, Co-Trainer, das kann passen, sie bezeichnen sich ja gegenseitig auch als ihre allerbesten Freunde, also wenn eine PK damit beginnt, neben mir da drüben sitzt der beste Freund, den ich habe, wie es diese Saison beim Spiel Wolfsburg gegen Düsseldorf der Fall war, dann ist das auch eine klare Aussage natürlich. Aber was man auch nochmal sagen muss, ich glaube nicht, dass die Adler die Liga kaputt kaufen, wie es jetzt auch schon wieder zu lesen war, Flo. Oder gehen die nur mit dem Geld rum und gucken, wen sie kriegen. Also ich glaube schon, dass es auch es war ja auch geäußert, ein klarer Wunsch war von Pavel Groß, mit Mike Pellegrins arbeiten zu können.
Ich hätte jetzt süffisant gesagt, nach dem Olympiakader haben die Adler auch den Co-Trainer aus dem Vertrag rausgekauft. Aber
zum Kader kommen wir noch.
Aber ja, nee, das sehe ich auch nicht so. Ich glaube, das hat schon in gewisser Weise persönliche Gründe bei Pellegrims, dass er halt eine Chance sieht, in Mannheim was zu erreichen. Aber was ihr, Sven, was du erzählt hast, Pellegrims war ja früher als Spieler auch nicht unbedingt der Nahbare, jetzt sagen wir es mal so. Ja, das ist vielleicht einfach seine Art, und wenn man dann halt wirklich merkt, dass das halt einfach nicht die Aufgabe ist, das gibt es ja öfter, als Cheftrainer an der Bande zu stehen und dort jedes Mal im Rampenlicht zu stehen, und man das vielleicht auch nicht will, kann es schon ein Grund sein zu sagen, okay, ich gehe wieder einen Schritt zurück und bin lieber im zweiten Glied und mache dann halt von mir aus Defensivtraining beziehungsweise Abwehrtraining mit meiner Mannschaft. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Also was man auch sagen muss, ist, dass er wahrscheinlich in Mannheim schon den ein oder anderen Groschen erhält, aber ich glaube, rein aus finanziellen Gründen macht es niemand mehr. Der geht auch nicht rein aus finanziellen Gründen nach Mannheim, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die sportliche Perspektive ist ja jetzt die letzten Jahre, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, nicht so, dass man sagen würde, okay, da ist alle zwei Jahre der Meistertitel sicher.
Zumindest die Erwartung ist eigentlich so, und man glaubt es immer noch.
Auch ja, wenn die Erwartung ist so, aber...
Guter Altes hat es in den letzten 10 Jahren
zwei
Titel, ne? 2007,
ja, 2015. Wenn man da jetzt drauf guckt, dann weiß man, okay, es wird vor der Saison erwartet, aber es klappt halt fast nie. Und jetzt wird man halt mal sehen, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, dass die Erwartungshandlung halt jetzt nicht so groß ist, ganz einfach.
Was auch nochmal sagen muss, Philipp, die Mannschaft kann sich unter dem Duo Groß Pellegrims auf was einstellen. Pellegrims gilt als Schleifer, also wo der die Jungs richtig bluten lässt und ja, sehr, sehr klar Vorstellungen hat. Ich glaube, da ergänzt er sich mit Groß, also dieses Arbeiterhockey, was in Wolfsburg gespielt wurde, werden wir dann auch in Mannheim sehen. Das heißt, für die Spieler wird es, wie soll ich sagen, arbeitsam im Sommer und während der Saison.
Darauf kann man sich einstellen, ja. Aber ja, das ist denn ihr Job. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt gemütliche Beine hochlegen, obwohl das vielleicht am Anfang ein bisschen der Saison den Eindruck hatte, als hätten sie zu sehr die Beine hochgelegt, aber ja, die Pellegrims Groß stehen für ehrliche Arbeit, viel, viel Laufen, noch mehr Disziplin, und ich denke, dass das auch versucht wird, größtenteils selbstverständlich in Mannheim einzuführen.
Ja, nein, ganz kurz, es sollen, bevor jetzt wieder irgendjemand was schreibt oder so, nein, wir sagen nicht, dass die Mannschaft faul ist, wir sagen nicht, dass zu wenig trainiert wird, das würden wir
auf keinen Fall
anmaßen, auf keinen Fall. Aber es gibt nun mal Trainer, die nochmal einen anderen Ruf haben als andere, was ihre Trainingsarbeit und Anforderungen an die Mannschaft angeht. Und das Duo Groß Pellegrims ist eins, was man so hört. Man kann es ja nicht beurteilen, weil du bist ja nicht bei der alltäglichen Arbeit dabei, sondern eigentlich maximal einmal die Woche. Gilt da schon als eines, was von seinen Teams viel abverlangen, nennen wir es mal so.
Ist vielleicht da, wenn ich da kurz vielleicht einhaken darf, ist vielleicht da durchgeschuldet, dass man jetzt auf das Trainerduo vertraut, was halt in der Saison gelaufen ist, ohne dass man jetzt sagt, okay, die Mannschaft ist faul oder nicht austrainiert. Aber es wird ja schon Gründe geben, wenn man jetzt auf diese harte Linie setzt, sage ich mal, bei der Trainerwahl, bei der Co-Trainerwahl, und weiß, was holt man sich für Typen, wie arbeiten die, was haben die für Vorstellungen. Also es ist schon in gewisser Weise diese Saison geschuldet, dass es jetzt so ausgeht in der nächsten Saison.
Ne, klar, es ist auch ein klares Signal, was man haben will. Also man hat, da kommen wir dann jetzt auch zu, Bill Stewart meinte ja, man hat den besten Trainer auf dem deutschen Markt geholt und hat dann nochmal ergänzt, den besten jungen Trainer auf dem Markt, sozusagen aus Respekt vor Don Jackson natürlich. Und damit ist natürlich auch ein Signal gesandt, wo man hin will. Also sozusagen, du sagst, du hast den besten Trainer, du hast riesen Möglichkeiten, und die Mannschaft muss bereit sein, alles dafür zu tun, dass diese Kombination dann auch erfolgreich werden kann. Weil vielleicht ist es denkbar, dass dann zum ersten Mal in Mannheim nicht direkt der Trainer hinterfragt wird, sondern Teil der Mannschaft hinterfragt wird, wenn es nicht funktioniert, weil Groß ja lange gezeigt hat, gerade auch im Duo mit Pellegrims, dass es geht.
Ja, ich bin gespannt.
Philipp, jetzt haben die Adler natürlich schon einen Co-Trainer in Jochen Hecht momentan. Jetzt ist die offizielle Verlautbarung, es war eine Frage, die es gab, Jochen Hecht ist noch keine Entscheidung gefallen. Nun haben Groß, Pellegrins über Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet ohne einen weiteren Co-Trainer. Wenn ich dich bitten würde, Geld zu setzen, würdest du sagen, Jochen Hecht ist nächstes Jahr noch Co-Trainer bei den Adlern oder sehen wir den in anderer Funktion?
Wir werden Jochen Hecht, denke ich, nicht mehr auf der Trainerbank sehen. Wir werden ihn in anderer Funktion bei den Adlern sehen. Ganz einfach deswegen, wie du schon gesagt hast, weil Pellegrins Groß auch in Wolfsburg ohne Co-Trainer gearbeitet haben. Es wäre zwar nicht das erste Mal, dass man da mit drei Co-Trainer arbeitet, hatten wir ja die vergangenen Jahre seit 2014, seit Jeff Ward kam, durchgehend. Aber ja, ich glaube, dass Pellegrins Groß so eingespielt sind, dass sie jetzt auch höchstwahrscheinlich zu zweit machen werden. Und Hecht wird aber der Adlerorganisation trotzdem erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer. Man kann sich da ja mehrere Funktionen auch vorstellen. Also.
Ja, was man sagen kann bei Hecht, er war ja letztes Jahr Development Coach, also Players Development hieß so sein Aufgabengebiet. Und da waren auch die erfahrenen Spieler voll des Lobes über ihn. Vielleicht geht es dann wieder in die Richtung. Er hat auch viel mit jungen Adlern gemacht und mit jungen Spielern war er da viel auf dem Eis. Wird das so eine Richtung, dass du glaubst, dass es vielleicht auch dahin
wird? Was du sagst, Development, Entwicklung, vielleicht aber auch Scouting von jungen Spielern, vielleicht auch über den Teich rüber, aber auch, was du richtig sagst, dieses Aufbauen wieder und Entwickeln von Spielern und wenn sie verletzt waren oder auch allgemein, hat er sehr, sehr viel Lob bekommen in der vergangenen Saison. Definitiv ein Aufgabenbereich, wo man sich einen Jochen Hecht vorstellen kann.
An der Stelle nochmal zu erwähnen, Abschiedsspiel Team Hecht gegen Team Aachen, Freitag, glaube 23. Februar, korrigiert mich, glaube
ich. Nee, korrekt.
Ja. Korrekt. Es gibt wohl noch jede Menge Karten, also wer dahin will und Jochen Hecht und Ronny Ahrens letzte Mal auf dem Eis sehen will, ist ein herzlich eingeladen. Wir werden auch da sein, kann man schon mal sagen.
Und viele Spieler der glanzvollen Adlerzeit aus den 90ern.
Weißt du da schon mehr, Flo? Oder alles von adlerfans.de? Wir lieben dieses Forum, ganz ehrlich, es bringt uns jeden Tag was. Alles gut.
Ja, aber echt, aus der Pressemeldung, da standen ja schon ein paar Namen. Ich habe das jetzt eigentlich aber mehr eigentlich so in den Raum geworfen, weil ich halt davon ausgehe, dass im Team Arendt die Spieler oder viele Spieler spielen aus der Anfangszeit der SAP Arena und im Team Hecht halt einige Spieler aus den, wie soll ich sagen, aus den Endzeiten des Friedrichsparks. Das wäre dann schon eine gute Kombo, muss man sagen. Also aus verschiedenen Generationen Spieler auf dem Eis zu sehen, das ist immer was Gutes. Das Tempo ist zwar dann nicht so hoch, aber das macht ja nichts.
Nee, es soll ja Spaß machen.
Genau.
Am Samstag vorher feiert übrigens an der Bremstraße in Düsseldorf Daniel Kreuzer seinen Abschied. Ich glaube, das ist für Eishockey-Interessierte, die sozusagen Abstinenz haben, weil die DL ja Pause hat, durchaus vielleicht auch mal einen Trip wert oder eine Reise wert. Da gehen einige Große innerhalb ganz kurzer Zeit und Spieler, die das Eishockey lange geprägt haben in Deutschland. Ein Punkt noch zu Pellegrins ist mir wichtig, weil Philipp und ich, wir sitzen ja beide regelmäßig auch auf der Pressetribüne bei den Spielen. Was da so manche Kollegen veranstaltet haben, den Wechsel von Pellegrins ging mir wirklich auf den Senkel, weil zuerst hatte die Meldung eindeutig der Mannheimer Morgen und in Form von Christian Rotter, der hat es am Freitag veröffentlicht. Und ich durfte am Dienstag noch im Kölner Express lesen oder was andere schrieben, wie sie erfahren haben, dass Pellegrins die DEG verlässt und nach Mannheim geht. Ich finde, es gebührt sich unter Kollegen, dass man einfach die Quelle nennt, die das als erste hatte. Und dass man da einfach sauber bleibt mit seiner Meldung. Und das fand ich nicht besonders schön in dem Zusammenhang, aber Kollegialität ist vielleicht auch da nicht mehr so besonders angebracht. Aber lasst uns mal weitermachen, einfach was die Themen angeht. Lass uns aber kurz über Pavel Groß reden. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise ich habe letzte Woche gesagt, Philipp, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Pavel Groß sich schon mit seinem neuen Team beschäftigt. weil ich den einfach für so fokussiert halte und auch so fordernd halte von seinen Spielern, dass er das Ganze vorlebt. Nun hat Bill Stewart auf der Pressekonferenz einfach mal gepflegt weg erzählt, dass er 2 Stunden mit Groß gechattet hat abends und mit ihm schon dann geschrieben hat und so. Irgendwie passt das für mich so gar nicht ins Bild. Ich, als ich es gelesen oder als ich es gehört habe, dachte ich so, nee, oder? Oder überrascht dich?
Ja. Wegen der Arbeitsmoral?
Nein, so, ich kann
oder, mir auch... Oder wegen der Vergangenheit groß.
Nein, diese Nummer mit groß, du hast Vergangenheit, also bitte Leute, das ist wie lange her? 2001? 2000?
Jawohl.
Also,
ganz ehrlich. Das ist eine gute Story.
Wisst ihr noch, mit wem wir euch vor 15 Jahren mal geprügelt haben? Also bitte, das ist Eishockey. Und ich weiß nicht, gibt es dann irgendeinen Nationalspieler noch, der mit David Wolf zusammen zur Olympia fahren würde? Ich finde sowas albern. Das ist Hockey und da gibt es ja mal Emotionen, dann ist es aber auch gut irgendwann. Und da gibt man sich die Hand, die sehen sich ja so oft. Nein, es zielt darauf ab, dass es mich schon überrascht hat, dass damit ja eigentlich rauskommt, dass Pavel Groß schon sehr wohl auch kommuniziert in Richtung seines neuen Vereins. Und ich dachte, wird die Saison in Wolfsburg komplett zu Ende bringen, sich darauf fokussieren und erst dann den Adlern zuwenden. Das war so der Punkt, der mich wirklich sehr erstaunt hat. Philipp?
Ja. Weiß ich nicht genau, ob mich das jetzt so sehr erstaunt. Ich glaube, es wäre ja fast fahrlässig von ihm, wenn er sagen würde, so jetzt ab Mai nur Adler Mannheim und bis jetzt volle Kalotte, volle Fokus auf die Chris Wolfsburg. Wie du richtig gesagt hast, Pavel Groß ist definitiv ein Typ, der sich voll und ganz auf Wolfsburg konzentriert, aber Pavel Groß wird auch die Adler Mannheim im Hinterkopf haben und schon ganz genau einen Plan haben, wie er seinen Kader nächste Saison haben möchte und sich auch mit der Mannschaft beschäftigt. Alles andere, glaube ich, wäre, wie ich bereits gesagt habe, auch fahrlässig.
So, dann haben wir ja jetzt schon über die Neuerungen außerhalb gesprochen, die uns die Woche so begegnet sind. Es gibt aber auch Verkündungen auf dem Eis. Flo, Phil Hungerecker kam irgendwie so nebenbei raus, wohl am Rande des Trainings die Woche, hat noch einen Vertrag in Mannheim bis 2019. Wie konnte der Flurfunk da so versagen?
Das ist ein typisches Beispiel von, was wird in Fankneipe Friedrichspark erzählt? Sagen wir im Oktober, dann erzählt es einer, der nächste trägt es dann weiter, der übernächste sagt dann, ah, das habe ich auch gehört, das ist ja nix. Dann fragst du den dritten, der sagt dann, ja, ehrlich, stimmt es? Ja, das hat mir auch schon jemand erzählt und dann geht es halt rum. Aber wobei man halt auch sagen muss, Vertragslaufzeit hat jetzt nicht unbedingt was zu heißen, dass es trotzdem nicht passiert. Aber wie man die Geschichte rum erzählt hat, ist man ja davon ausgegangen, dass der Vertrag ausläuft oder dass man den halt nicht verlängert hat, so gesagt.
Ja, und dass der Spieler schon woanders unterschrieben hat. Also die Wechselzeiten, die ich hörte, gingen von 2 Jahren bis zu 5 Jahren.
Ja, die Geschichte, die ich jetzt erwähnt habe, um das so zu konkretisieren, war 5-Jahres-Vertrag in München unterschrieben, schon im Oktober.
Ja, das ist auch bei mir. Ich hatte auch 3 Jahre irgendwann mal. Also Laufzeit, Philipp, ist da relativ offen, aber wir können sagen, Phil Hungerecker will zum einen in Mannheim bleiben und Phil Hungerecker hat einen Vertrag in Mannheim. Ist das so die Botschaft, die man mitnehmen kann aus dem Thema?
Das ist definitiv die Botschaft, ja.
Und den werden wir auch nächstes Jahr auf dem Eis bei den Adlern sehen, hoffe ich dann doch.
Davon gehe ich fest aus, Stand jetzt, ja.
Ich weiß, in Kassel weinen sie gerade, dass sich der so gut entwickelt hat. Das heißt dann auch, dass wir den nicht mehr in Kassel sehen werden auf Dauer, sondern das ist nun ein fester Bestandteil des DL-Teams.
Okay, wenn man sagt, in Mannheim war viel schlecht in der Saison, dann war Phil Hungerecker ganz gut.
Also mit Sicherheit die Entdeckung der Saison, ja, da gibt es, genau, glaube ich, kein Vertun.
Ja. Es wäre auch grob fahrlässig, ihn, denke ich, auch wieder nach Kassel zu schicken, weil das weder dem Spieler noch dem Verein was bringt. Also Kassel bringt's was, aber Mannheim nicht.
Ja, also sorry Florian und Nils von Connection, an der Stelle, der bleibt in Mannheim und da sind wir auch sehr froh drum, den nächstes Jahr noch in Mannheim auf jeden Fall weitersehen zu können. Ich glaube, das könnte ein Spieler sein, der von diesem Wechsel sehr profitieren wird auf der Trainerbank. Also Groß ist ja einer der jungen Spielern, da schon immer die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, auch in Special Teams aufs Eis geht, weil Eiszeit in Überzahl hat er zum Beispiel momentan noch nicht. Ich glaube, das könnte so für ihn noch der nächste Schritt werden, der kommt. Kein Widerspruch, keine Ergänzung, ist ja großartig. Ein anderer Spieler ist auch mehr oder minder offiziell. Bei Adler-Fans wird er bereits als neuer Spieler geführt, der Adler. Cody Lampel, Fischtowns Fishtown Penguins, Bremerhaven. Danke an den Einsender. Wir haben aus Wolfsburg einen Artikel bekommen, oft via Twitter-Nachricht, mit dem Hinweis, Wolfsburg hat er sich auch um Lempel bemüht. Allerdings hat er abgesagt und steht wohl in Mannheim im Wort. Das war dann auch verschiedentlich in anderen Zeitungen zu lesen. Also Cody Lempel, Verteidiger nächste Saison in Mannheim. Vielleicht noch an der Stelle den Hinweis, dass Wolfsburg als erstes übrigens als Nachfolger von Pavel Groß bei wem angefragt hat? Richtig, Mike Pellegrims. Der, wo sie dann aber die Ansage bekam, Leute, der ist nicht zu haben, weil der ist schon weg vom Markt. Also es war wohl wirklich so, dass Wolfsburg Pellegrims gerne als Nachfolger gehabt hätte. Kann ich mir auch vorstellen, weil es sind ja dann doch, die verkörpern halt doch über die Jahre die gleiche Vorstellung von Eishockey, aber da waren die Adler an der Stelle mal schneller, muss man sagen. Wer weiß auch, ob Pellegrim das gemacht hätte, wenn es ihm in Düsseldorf so nicht passt mit der Rolle, dann glaube ich auch nicht, dass in Wolfsburg was gewesen wäre. Was kann man zu Cody Lempel sagen? David Wolf kriegt Konkurrenz, wäre so das Erste, was mir auffällt.
Ja, also wenn du neben Cody Lempel im Slot stehst, ist es definitiv weh, ne? Also
das, ja, da gibt es Schmerz.
Das ist bekannt. Ich denke auch ein Spieler, der zu Pavel Groß passt, aber auch unabhängig, ob jetzt Pavel Groß nächste Saison der Trainer gewesen wäre oder nicht, hätte ich mir ihn auch so in Mannheim gut vorstellen können, weil es einfach ein Spielertyp ist, auch der momentan vielleicht auch ein bisschen fehlt und oder zumindest eine sehr gute Ergänzung auch sein kann. Also er viel mitbringt, was man braucht, um erfolgreich zu sein, einfach.
Ja, Flo, deutscher Pass ist natürlich auch was Schönes an der Stelle. Okay, muss man bei einem Spieler aus Bremerhaven eigentlich ja gar nicht mehr dazu sagen.
rein sportlich, wenn man jetzt mal unsere Abwehr diese Saison sieht, ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung. Und auch im Powerplay, haben wir ja, glaube ich, letzte Woche drüber geredet, kann man den ja durchaus mal bringen. Und für die Härte hinten, hat der Philipp ja schon erwähnt, sowas brauchst du halt. Das ist halt auch so ein Ergebnis aus der Saison, wo man halt hinten sieht, es fehlt dann eine gewisse Härte. Unter Stewart ist jetzt da, aber in der Hauptrunde zu drei Viertel fehlt dann eine gewisse Härte. Ob man nicht darf oder nicht wollte, lasse ich mal dahingestellt. Aber Cody Lempel ist halt jemand, der lässt sich halt vorm Tor nichts gefallen und das ist ja auch ganz gut.
Also ich lese mal kurz aus seinen Statistiken vor. Der hat letzte Saison 120 Strafminuten gehabt und die Saison davor 124 und im Jahr davor in der ECHL oder ECHL 112. Also da weiß ich, wie es geht und ich hoffe, die Mannschaft kann dann Penalty Killing. Dieses Jahr hat er sich aber total anscheinend im Griff, nur 24 Strafminuten. Da haben sie ihn irgendwie zum braven Buben gemacht in Bremerhaven.
Bremerhaven hat ja aber auch genug Jungs, die auch seine Arbeitsteilung, rechte Arbeitsteilung in Bremerhaven, glaube ich.
Aber in so, aber können
ich glaube, da hat Newbury gesagt, lass mich mal dran dieses Jahr.
Kannst noch was lernen.
Aber auf alle Fälle ein Transfer, wo wir uns, glaube ich, viel von versprechen, alle drei, wenn ich das so höre. Philipp, du auch, weil ich glaube, der passt einfach gut rein und ist auch ein Signal, wo man hin will, ein Stück weiter, was man einfach als fehlend sieht, als Element.
Ja, wie ich bereits gesagt habe, also jetzt ein Spieler, der definitiv ins System Pavel Groß passt, aber auch unabhängig, wie ich schon gesagt habe, ob Pavel Groß jetzt Trainer wäre.
Du darfst dich gerne wiederholen, gutes hören wir gern zweimal.
Das ist super. Der in Mannheim gut zu Gesicht stehen würde oder gut zu Gesicht steht dann in der nächsten Saison.
Dann freuen wir uns schon mal auf Cody Lempel. Allerdings erst nächstes Jahr in Pre-Playoffs muss er dann eben noch raus dieses Jahr, das ist auch klar. Und schauen mal, was da noch so kommen wird. Leute, ich mache noch mal kurz die Erwähnung, wo ihr Eiszeit FM finden könnt. Ihr findet uns bei Soundcloud unter soundcloud.com/eiszeitfm. Ihr findet uns bei Twitter unter eiszeit_fm. Ihr findet uns bei facebook.com/eiszeitfm. Da der Hinweis, Facebook hat seinen Algorithmus diese Woche angepasst und macht es Fanseiten, die als, also unser Podcast wird dort als Firmenseite behandelt, deutlich schwerer Reichweite zu bekommen. So heißen, wenn ihr informiert sein wollt über unsere Posts, abonniert und abonniert nochmal bitte extra, dass ihr die auch extra angezeigt bekommt und klickt da, dass ihr es als erstes sehen wollt. Hintergrund ist Facebook von der geringeren Reichweite. Offiziell heißt, sie wollen mehr Freundesposts zeigen, aber natürlich geht es darum, dass wir dann diese Reichweite als Werbung einkaufen sollen. Werden wir erstmal nicht tun, außer ich schüttel uns mit Millionen zu. Bis dahin ist es aber noch ein Weg. Ihr findet uns bei iTunes, Eiszeit FM und im Podcatcher Eiszeit FM eurer Wahl. Könnt dort abonnieren, kriegt dort jede Folge automatisch in Stream und findet uns bei eiszeit.fm als Domain. Jungs, es gab am Dienstag 13 Uhr live auf Sport 1 die große Verkündung. Ne, die gab es nicht, weil da wurde nämlich irgendein Salat zu irgendeinem Gurkenschneider angeboten. Jeder, der Sport 1 eingeschaltet hatte in der Hoffnung, den Olympiakader nominiert zu bekommen, sah da nichts. Flo, ja. Also es gab ja montags die Ankündigung, wir haben am Dienstag den Olympiakader. Gab es montags schon den Olympiakader auf der Seite des DUSB, wo sie dann zurückgerudert sind und gesagt haben, ist ein Fehler. Am Dienstag war er da. Ich lese mal ganz kurz die Adler vor, die in diesem 30er-Kader sind. Das soll ja schon nächste Woche auf 25 reduziert werden. Dabei sind Dennis Endras, Dennis Reul, Sinan Aktak, Marcel Gottsch, Matthias Blachter, Markus King und David Wolf. Und meine allererste Frage ist für eine Mannschaft, die in der DEL auf Tabellenplatz 11 steht. Sind das ziemlich viele Spieler? Die DEL muss ziemlich stark sein.
Ja, sollte ich dazu jetzt noch groß was sagen?
Ja,
das ist eigentlich alles gesagt. Ja, ich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe mir jetzt am Dienstag um 13.03 Uhr
dafür
den Kader angeguckt und habe erstmal gedacht, ja okay, keine Überraschung. Und ich hätte, muss ehrlich sagen, ich gebe dir recht, Sven, von den Adlern, also wenn man nach Leistung geht, das kann man ja so klar mal sagen, dann hätte man maximal 3-4 Spieler nominieren dürfen und nicht mehr. Weil ich habe dann auch gelesen, die Torhüter-Statistiken und so von den vier Herren, die da nominiert sind, ist jetzt auch nicht so exorbitant stark. Weiß ich nicht. Ist jetzt für mich schwer zu beurteilen. Ich weiß ja nicht, also ich habe da im Nachhinein gelesen, dass es wohl nach Eingespieltheit ETC nominiert wurde und ja, dass sich Spieler halt untereinander schon kennen und schon zusammengespielt haben. Also kennen tut sich wahrscheinlich jeder untereinander, aber ich meine, das zusammengespielt haben. Ja, ist halt schwierig. Für mich gab es da keine Überraschung. Ich habe eigentlich aber Überraschungen erwartet und da, was dann halt danach noch gelaufen ist, da könnt vielleicht ihr dazu was sagen. Mit der ist im Kader ja, nein oder doch nicht oder überhaupt. Ja, das passt halt irgendwie in das Bild vom DEB. So. Das halt, war halt schon ein bisschen peinlich meines Erachtens noch.
Ja, Philipp, ich frage mal jetzt nicht direkt zum Kader, sondern lassen wir mal die Posse draußen. Leupel, ja, nein. Also Straubing hat ja gemeldet, Leupel ist im Kader und dann war es doch nicht, weil wohl nicht geändert werden konnte. Es gibt so mehrere Dinge, die mich dran stören. Zum einen, was die Torhüter angeht, tue ich mir schwer, wenn ich sehe, wer da nominiert ist. Zum anderen tue ich mir schwer damit, dass Marco Sturm im Interview jetzt sagt oder verkündet wurde, zum Ende Januar, also ohne noch eine Maßnahme zu haben, wird das Ganze reduziert auf 25. Ich frage mich, hätte man da nicht 25 nominieren können und dann sozusagen nachnominieren, wenn sich da einer verletzt, anstatt jetzt so eine 30er-Nummer aufzubauen und dann Spieler die Hoffnung auf Olympia zu nehmen, anstatt sie ihm erstmal zu geben?
Habe ich mich auch gefragt, ja. Das wäre vielleicht ein Schritt gewesen. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht so genau, wie es mit dem Nachnominieren ist. Ist es so, dass du darfst 25 Spieler mitnehmen, ne?
Ja.
Ja.
Also, und er hat ja jetzt 30 benannt. Genau, ja. Das heißt, da fliegen nochmal 4 raus. Also 4, weil Daniel Pieter ist am Innenband verletzt. Der wird auf keinen Fall spielen können.
Das ist ja leider auch so ein Fall mit Daniel Pieter, ne? Ja. Der immer so ein bisschen Pech hat, weil wenn die großen Ereignisse kommen. Entweder verletzt oder gestrichen vorher, kurz vorher. Ja, aber unabhängig jetzt von Daniel Pieter. Ja, habe ich mir auch überlegt. Und was du sagst, macht vom psychologischen Standpunkt her wahrscheinlich definitiv besser, wenn du dann 25 nennst und dann nachnominierst. Aber ja, die du streichst, ich meine, die spielen ja dann auch nicht. Ist dann zwar scheiße für die Jungs, auf gut Deutsch gesagt, aber das macht ja deinem Roster jetzt erstmal nichts mehr aus, weil sie auch nicht mehr mal auf dem Eis stehen. Also die schlechte Laune nehmen sie nicht mit.
Ja, stimmt, die bleibt dann daheim in den Vereinen, so Batch.
Ja. Aus Sicht, also erstmal ganz radikal aus Sicht von Marco Sturm gesagt.
Ja.
Gesehen.
Aber Flo zum Kader, dann doch nochmal eine Frage. Der sieht für mich schon so aus, wie so einer, wir nehmen die Verdienten mit und gönnen ihnen den Höhepunkt. Ich bin jetzt mal etwas grob und lassen so ein paar junge Hüpfer daheim, die in dieser Saison geglänzt haben. Da rede ich jetzt gar nicht über Strahlmeier, Torhüter kann man immer streiten. Aber wenn ich mir die drei besten Linksschützen der Bundesliga, der DEL anschaue, die drei besten Elfmeterschützen laut Sport 1, nein, die drei besten Linksschützen, was die Scoring-Statistiken angeht, dann sind das Marcel Müller, Phil Hungerecker und Leubel von Straubing. Und hat keine drei dabei. Mich macht das irre.
Ich
finde auch einen Hungerecker jetzt verdient gehabt. Wenn wir die sieben Spieler durchgehen, ich finde einen Hungerecker jetzt verdient gehabt. Punkt.
So habe ich es ja vorhin gemeint in dem Eingangsstatement, dass ich gerade in der Saison, wo jetzt Mannschaften wie Mannheim, Köln jetzt nicht ihre beste Leistung bringen, oder Ingolstadt auch, haben sich ja genug in der Liga angeboten mit guten Leistungen, wo du sagen musst eigentlich als Trainer, okay, die muss ich belohnen, die sind jung, die Namen hast du eben gesagt, vielleicht nicht alle drei, aber Leubel und Hungerecker, hätte ich fast gesagt, ja.
Müller ist bester Torschütze, oder? Bester Torschütze der DL momentan, korrigiert mich. Also, den nimmt er nicht mit, das finde ich irre. Also,
ja, oder ist ja egal, du kannst ja dann auch alle drei Namen sagen, ist ja völlig egal, aber wenn man nach, wenn man die Statistiken schaut, was du jetzt eben gesagt hast, und es ist keiner von den drei Spielern dabei, halte ich das schon ein bisschen für zweifelhaft. Natürlich kannst du auf der anderen Seite auch sagen, ich will die verdienten Spieler, die schon jahrelang dabei sind, ist ihr Höhepunkt, nur ist halt die Frage, was ist da besser? Weil gerade in der DEL-Saison, habe ich eben ja schon gesagt, haben sich für mich sehr viele Spieler angeboten aus anderen Mannschaften und auch aus nominativ schlechteren, wo ich sagen würde, okay, die hättest du bedenkenlos wahrscheinlich da reinwerfen können, weil man ja nicht erwarten kann, dass man die Goldmedaille gibt, sagen wir es mal so.
Ja, ich gebe es nochmal weiter, Philipp, wie sind deine Einschätzungen dazu? Also wie gesagt, für mich sieht es echt so aus, ich nehme die Verdienten mit, gebe denen den Höhepunkt und Umbruch dann erst bei der WM, wobei auch nicht klar ist, ob es dann mit Bundestrainer Sturm überhaupt weitergehen wird, weil sein Vertrag ja noch nicht verlängert ist.
Ja, also die WM geht ja auf jeden Fall noch mit Sturm weiter.
Danach die nächste WM noch, ja.
Wobei, weil du jetzt sagst, bei der WM, wenn man natürlich momentan schaut, wer in der NHL alles nicht in die Playoffs kommt, kann es wieder ein sehr hübscher Kader werden, wenn die alle
stärker
rüberkommen. Ja, aber auch als ich den Olympiakader gesehen habe, war für mich das Erste, was ich gedacht habe, Sicherheitsvariante. Mhm. Also er hat alles Jungs mitgenommen, die Flo auch richtig gesagt hat, die sich kennen von der Nationalmannschaft, die vor allem aber auch das System kennen. Er hat jetzt eine sehr kurze Vorbereitungszeit zu Olympia. Von daher ist es auf der einen Seite, finde ich, völlig legitim, dass er sagt, er nimmt nur Jungs mit, die auch das System wirklich schon kennen und verinnerlicht haben und das auch spielen können, das schon bewiesen haben, dass sie spielen können auf dem Niveau. Aber auf der anderen Seite, ja, es fehlt so ein bisschen der Pfeffer, ein bisschen die Überraschung, die man gerne hätte. Vielleicht auch mal ein College-Spieler. Wenn man sieht, ein Marc Michaelis, ehemaliger Jungadler, auch Jungadler Kapitän gewesen, der momentan mehr als einen Punkt im Schnitt hat, wäre vielleicht mal was Interessantes gewesen, den mitzunehmen. Auch mal Widerer aus der AHL von San Jose, der nach Anlaufschwierigkeiten jetzt auch wirklich gut Fuß gefasst hat. Ja, aber wie gesagt, Sicherheitsvariante kann man ihm jetzt keinen Strick wirklich draus ziehen.
Nein, natürlich nicht, aber darum geht es nicht, aber es wundert mich schon. Mit der Argumentation finde ich es eher. Also, dass ein Dominik Bock steht mit Wechsel im Finale der CHL. Und war noch nicht mal irgendwie ein Gedanken drin. Und das ist sowas, dass du denkst, so, irgendeiner muss doch, die spielen gegen skandinavische Teams und das heißt, die laufen nicht über 60 Minuten einfach tot mit ihrer Geschwindigkeit, ihrem Skating allein schon, ihren technischen Fähigkeiten. Da brauche ich doch aber auch so ein paar Spieler, die dem was entgegensetzen können. Da kann ich nicht nur mit Füßen und Erfahrung kommen. Das wird nicht reichen. Das ist so der Gedankengang dabei.
Ja, gerade weil du in dem Turnier ja als Trainer eigentlich nichts verlieren kannst, weil wenn du da, sagen wir mal, in der Vorrunde in der Gruppe rausgehst, sagt halt jeder, ja, mein Gott, die DEL hat oder die deutsche Liga hat halt nicht viel bessere Spieler. Okay, ausgeschieden, Hauptsache wir waren dabei. Du kannst ja eigentlich nur gewinnen bei dem Turnier, deswegen ist das nochmal ein Unterschied zu einer WM, wo du es vielleicht das Ziel vorgibst, okay, ich will ins Viertelfinale kommen, aber beim Olympiaturnier in der Gruppe würde ich jetzt von vornherein mal nicht sagen, okay, da können die Deutschen weiterkommen. Das ist für mich halt der Punkt, weil da wäre die Chance vielleicht gewesen, wenn man sagt, kurze Vorbereitungszeit, da vielleicht mal auf 4, 5 Positionen was auszuprobieren, sprich Spieler zu belohnen für gute Leistungen in der DEL, in der Liga oder halt in Amerika oder im Ausland allgemein. So ist es halt ein, so ist halt ein Kader, wo man durchgeht und sagt, kenne ich, ja, ja gut, vielleicht geht es ja auf, ich will ja da nichts Böses, aber ich hätte halt schon gedacht, dass man jetzt viel Hungeregger habe ich jetzt oft gesehen, hätte ich jetzt ja halt für mich ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt habe, hätte, wenn der dabei gewesen wäre, hätte niemand gesagt, warum ist, warum? Ja. Weil der hat dann einfach gute Leistungen gebracht.
Hingegen fragt man sich bei anderen, aber ja.
Genau, das ist der entgegengesetzte Punkt. Da, bei 4, 5 Positionen frage ich mich halt einfach, mit welchem Recht sind sie dabei? Weil nur Erfahrung oder nur Eingespieltheit zählt für mich jetzt nicht unbedingt.
Das ist das Löw'sche System, Stichwort.
Ja, genau, ja, aber das war Philipp, das ist eigentlich nicht gut. Weil wenn du das einreißt, finde ich das nicht gut, weil dann hast du keine Veränderung. Wenn du sagst, ich setze immer auf dieselben Spieler und es sind ja jetzt keine, oder es sind ja jetzt nicht übermäßig Spieler dabei, die jetzt vielleicht so Anfang, Mitte 20 sind, sondern das sind ja auch schon Spieler dabei, die etwas älter sind und die jetzt auch schon sehr lange in der Nationalmannschaft spielen und die jetzt in der DEL in dem Jahr bewiesen haben, eigentlich dürfen sie nicht mit zu Olympia.
Ja.
Ja.
Das stimmt, ja.
Kann man. Philipp, um eine Frage komme ich nicht rum. Wenn ich Kadernominierungen anschaue, ich lasse jetzt mal das deutsche Team beiseite, vielleicht machen wir zu Olympia ja doch nochmal was. Wir sind momentan noch sehr sendungsbelegt da draußen, ihr seid gewarnt. Es sind nominiert ein Torhüter von Kölner Hain. Es ist nominiert ein Torhüter von EHC Red Bull München. Und es ist nominiert ein Stürmer von den Adler Mannheim. Das sind die drei Spieler, die nicht im deutschen Kader sind, die aus der DEL für Olympia nominiert sind. Es ist nominiert ein Verteidiger für Team USA von den Kassel Huskies. Ist das nicht, jetzt muss man sagen, dass die NHL keine Spieler abstellt, ist das nicht eigentlich ein verheerendes Signal für die Qualität, über die Aussage, welche Qualität die Ausländer in der DEL haben? Also ich finde das shocking.
Shocking, dass jetzt so wenig dabei sind.
Das sagt ja im Endeffekt, Leute, bei euch laufen eigentlich kaum Spieler rum, die gut genug sind, selbst dann ins Team zu kommen, wenn die NHL nicht dabei ist. Das ist ja die Aussage davon zu heißen, ja, bei euch laufen Spieler rum, die als Topstars deklariert sind, die noch nicht mal gut genug sind, um bei uns in der zweiten Reihe dann sozusagen als zweite Kapelle aufzutreten.
Ja, hat mich aber ehrlich gesagt nicht überrascht, weil es nichts Neues ist. Also, dass wir in der DEL jetzt nicht mehr die Topstars haben, die auf dem Ausländersektor, die gleich in der zweiten Reihe aus der NHL, nach der NHL kommen, war mir so bewusst. KHL, SHL, auch die Schweizer natürlich, spielen deutlich stärkere Ausländer. Und was man vielleicht sagen muss, auch vielleicht konsequent nach Leistung gegangen ist, stand ja auch ein Devin Sidoguchi zum Beispiel zur Auswahl, der problemlos mit hätte gehen können, wenn man in Mannheim bleiben möchte, auch ein Mark Stewart. Aber die zwei haben jetzt in der Saison bisher nicht gezeigt, warum sie bei Olympia dabei sein sollten. Und das haben die Verbände konsequent auch so durchgezogen, dass auch nicht nach Namen gegangen worden ist, sondern höchstwahrscheinlich nach Leistung.
Ja. Ich fand es nur, für mich war das einfach sehr erstaunlich, wie wenig es dann doch waren am Ende. Und das war so das Signal ein Stück weit. Also was mich halt schon, ja, nicht überrascht ist das falsche Wort. Wenn du überlegst, im Endeffekt, das ist ein Feldspieler dabei, mit Kolarik, einer, der es ja nun wirklich verdient hat. Ja. Das muss man ja absolut auch sagen. Also da gibt es ja auch keinen Zweifel dran an der Stelle. Das hatten wir ja letzte Woche schon hier als Thema. Dann erstaunt mich das einfach. Aber Jungs, dann lasst uns doch mal von diesen schnöden Themen wegkommen zu schönen Sachen. Wir sind ein Erfolgspodcast. Seitdem wir senden, haben die Adler jedes Spiel gewonnen.
Sehr gut.
Seitdem sie endlich machen, was wir ihnen sagen, gewinnen sie jedes Spiel. Ja, was waren heute in zwei Spielen, Flo, gegen Berlin und Straubing, die jetzt waren? Ist das jetzt schon, also ich sag mal, ich habe es vorhin im Vorgespräch erzählt, bei dem Podcast von Telekom Sport den Eismeistern hatte Patrick Ehlechner in seinen Top 3 die Adler Mannheim, weil sie jetzt nach 3 Siegen wieder angreifen und mit ihnen zu rechnen ist. Glaubst du dem schon, was da gerade war? Das sind dann 3 Siege in Folge, 3 Heimsiege?
Nein, dem glaube ich noch nicht. Aus dem einfachen Grund, weil es 3 Heimspiele waren, erstens. Und am morgigen Freitag ja wieder ein Auswärtsspiel ansteht. Und ich da sehr, also wie soll ich sagen, ich bin sehr zwiegespalten noch. Wenn die Adler mal ein Auswärtsspiel oder 2 Auswärtsspiele gewinnen, dann können wir darüber reden von so einer Siegesserie. Aber die Auswärtsserie mit 10 Niederlagen am Stück spricht halt immer noch nicht für die Adler. Wobei das Spiel, wenn man auf die Spiele gegen Berlin und Straubing blickt jetzt, das Spiel gegen Berlin halt schon extrem gut war, auch von der Härte her, das Spiel am Dienstag gegen Straubing viel zu hoch ausgefallen ist, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es war halt auch ein anderer Gegner auf dem Eis. Den Adlern liegt halt die Saison besser, wenn der Gegner mal mitspielt und mal hinten rauskommt. Jetzt muss man mal abwarten. Ich hoffe halt immer noch, dass sie es jetzt verstanden haben, um was es geht. Aber schau mir lieber das Spiel morgen Abend mal an und würde mir dann gerne eine Meinung, endgültige Meinung bilden.
Philipp, wie groß ist denn dein Vertrauen in diesen Frieden, dass die Adler jetzt wieder auf dem Weg nach oben sind?
Ja, wie Flo auch schon richtig gesagt hat, es steht auf wackeligen Beinen, dieser Frieden. Ich glaube aber auch, dass die Jungs jetzt dieses System Stewart verinnerlicht haben und auch auf dem Eis so weit umsetzen. Interessant wird es natürlich sein, was in Krefeld ist am Freitag. Wenn man mit den Jungs spricht nach dem Spiel und sagt dann hier 3. November, letzter Auswärtssieg, dann geht es große Gestöhne los. Also man merkt schon, sie wissen selbst, das geht ihnen auch tierisch Richtung südlicher Bereich. dieses Datum. Aber
das kennen auch alle. Das ist total geil. Egal, wie du fragst, es kennen alle dieses Datum. Das ist ein Mega-Thema.
Ja, also das ist auch, denke ich mal, innerhalb der Mannschaft publik, dass man da seit dem 3. November drauf wartet, nochmal auswärts zu punkten oder zu siegen. Von daher, ja, es macht Hoffnung. Was auch Hoffnung macht, war, dass das 2-1 gegen Straubing umgebogen haben. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja gut, es ist ja auch der letzte, ne? Aber man muss sagen, wenn sie vor 2-3 Wochen da 2-1 hinten gelegen hätten, das hat ja auch der Bill in der PK gesagt, hätten sie das Spiel höchstwahrscheinlich verloren vor 2-3 Wochen. Von daher ist ein Aufschwung definitiv zu sehen. Wie lang man hält, wird man sehen. Wenn er lang hält, kann es sogar noch recht hoch gehen in der Tabelle. Man muss abwarten.
Ja, es kann hoch gehen. Was man nochmal erwähnen muss, die Adler haben eine verheerende Bilanz, wenn sie 0-1 hinten liegen. Die ist, ich glaube, da haben sie nur 3 Spiele noch gedreht oder so. Oder 3 Spiele gewonnen von keine Ahnung wie viel. Ja. Deswegen ist es schon ein Thema, zurückliegen und dann nochmal zu kommen. Jetzt kannst du sagen, daheim gegen Straubing, aber das ist nicht der Punkt. Und was eben neu war, was für mich so ein Punkt war, der mir wirklich extrem auffiel am Mittwoch, sie haben kein gutes Spiel gemacht, aber sie haben es gewonnen. Das hast du nicht am Dienstag, pardon. Das hast du nicht oft gehabt in letzter Zeit. Also, dass sie mal ein Spiel, wo sie nicht gut spielen, trotzdem die Punkte mitnehmen. Und was für mich so ein Punkt war, da könnt ihr mich gern korrigieren, McMurtry ist zurück im Überzahlspiel. So als Faktor. Mit seinem Schuss einfach, den er hat. Der wieder eine Rolle spielen kann an der Stelle. Der Mannschaft da einfach sehr helfen kann. Mit dem, also wenn der seinen Schuss wiederfindet und wieder zurückkommt, wir hatten es ja drüber, dass wir gesagt haben, dem fehlt die Selbstverständlichkeit, die Leichtigkeit in vielen Situationen. Also das kann schon ein Spieler sein, der ihnen dann auch ein Stück weit den Unterschied machen kann, Überzahl, dass auch die Überzahl wieder funktioniert. Insgesamt gute Woche, 6 Punkte. Weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab. Also 6 Punkte, ja, Wochenende gab es diese Saison einmal.
Ja. Am die ersten Wochenende, ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Die waren aber auch überlebenswichtig, wenn man mal in die Tabelle guckt, erstens. Und über was wir jetzt eben geredet haben, ich würde es jetzt in der Adler-Saison überhaupt nicht wundern, wenn die von den letzten 10 Spielen jetzt halt noch 7 oder 8 gewinnen. Das wäre jetzt gar keine Überraschung.
Ich würde es auch nicht wundern, wenn sie 7 oder 8 verlieren.
Ja, oder das, also das ist alles. Irgendwie, ich glaube, es kommt noch irgendwas Besonderes, wo du wahrscheinlich sagst, ja okay, am Schluss, ja, die sind ja einfach schlecht oder warum haben sie denn die ganze Zeit so? Ich glaube, so irgendwas wird noch passieren, aber mich würde es jetzt wirklich nicht mehr wundern. Aber ich nochmal, ich glaube, es kommt viel auf das Auswärtsspiel morgen an, weil wenn man das auch noch gewinnen kann, dann kommt halt auch noch dieser psychologische Faktor dazu, dann weiß man, oh, wir können ja auswärts doch noch und dann kommen nochmal zwei Heimspiele, da hast du natürlich dann Oberwasser, da kannst du halt wirklich noch sehr, was der Philipp gesagt hat, noch relativ weit hochgehen in der Tabelle, aber wie gesagt, warten wir mal morgen Abend ab, was da passiert.
Philipp, das Wochenende ist ja schon ein entscheidendes, was heißt entscheidend, ich mag sowas nicht, aber es sind halt nur noch 10 Spiele und du spielst in Krefeld, also bei einem der drei Teams, das hinter dir steht, auswärts. Und hast dann den direkten momentanen Konkurrenten um Platz 10 mit der DEG am Sonntagabend 19 Uhr zu Gast. Ist schon so, kann richtungsweisend sein, wo es hingeht. Oder ist richtungsweisend?
Es ist richtungsweisend, ja. Ich glaube schon, dass du die Spiele auch gewinnen musst. Einfach, weil du A, gegen direkte Konkurrenz spielst und B, weil du damit natürlich auch ein Zeichen setzt an den Rest. Wir sind wieder da und du brauchst die Punkte auch einfach, weil genauso schnell wie du in die Pre-Playoff-Plätze springen kannst oder eventuell noch höher, was Zukunftsmusik ist, kannst du aber auch so ganz so schnell wieder rausfliegen, wenn du 2, 3 Spiele verlierst. Von daher, Krefeld und zu Hause Düsseldorf musst du gewinnen.
Um jetzt mal kurz die Tabelle kurz ins Gedächtnis zu rufen, die Adler auf 11 mit 57 Punkten und auf Platz 6 stehen die Iserlohn Roosters. Gleich viele Spiele, 62 Punkte. Und wenn ich auf Platz 5 schaue, da steht der Schwenning. Die haben 2 Spiele mehr und sind 7 Punkte vor den Adlern. Das heißt, mit 2 Siegen wärst du theoretisch bis auf 1 Punkt an 5 ran. Jetzt mal gesponnen. Also wir wissen alle, dass in der Saison Stabilität bisher nur in homöopathischen Dosen vorhanden war, sprich gar nicht.
Stabi was?
Ja, Stabi irgendwas. der Adler Stabilo. Ja, also deswegen ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Wochenende und Flo, ich bin bei dir, dass das Freitag sehr entscheidend wird, dass sozusagen das Spiel, was da in Krefeld jetzt über die Bühne gehen wird, einfach eins sein wird, wo die Mannschaft zeigen muss, ob sie es, ja, ob sie jetzt wirklich diesen Schritt geht, ob sie es schafft. Stuart spricht ja immer von Consistency, ob es die Mannschaft schafft, wirklich, ja, consistent zu werden und ob sie es schafft, auch, das ist ja der andere Punkt, da hat er immer von so einer shaky Mentality, sondern wie hat er das genannt? Also die Mannschaft, es steht einfach auf sehr wackeligen Beinen das Ganze. Und das ist schon was, wo jetzt dieses Wochenende helfen kann, es ein Stück weit rauszunehmen. Zumal du danach Ingolstadt erwartest, die ja momentan durch die Liga fliegen. Die haben, glaube ich, 8 Spiele in Folge gepunktet und nur 1 davon verloren in Overtime in Nürnberg und die restlichen 7 alle gewonnen. Bei denen läuft es seit dem Trainerwechsel zu Doug Shepin überragend. Aber da reden wir dann nochmal drüber. Was wir auch verkünden können, wir werden am kommenden Montag wieder aufnehmen und dann natürlich auch auf die beiden Spiele schauen können, die in der Zwischenzeit waren und dann einen Vorblick auf die Woche werfen. Vielleicht keinen neuen Trainer verkünden, vielleicht noch einen Neuzugang. Mal sehen, was sich da noch tut. Als Trainerteam steht er jetzt erstmal soweit. Ich kann euch hier nicht rauslassen. Und ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich kann euch hier nicht rauslassen, ohne dass wir, so leid es mir tut, doch zumindest mal kurz über David Wolf reden müssen vom Sonntag, über die Szene. Also Eishockey Deutschland hat viel drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Mentions wir dazu bekommen haben bei Twitter. Anmerkungen auch bei Facebook, die reinkamen. Flo, aus meiner Sicht ist er Sonntag in der Arena und dachte, das geht mit dem Schiedsrichtergespann heim, was da gerade auf dem Eis passiert. Weil sie eine Szene, die ein paar Minuten vorher war, ohne Strafe haben durchlaufen lassen. Da ging es, glaube ich, gegen Plachter. Mhm. Und sie haben es durchlaufen lassen, ohne dass sie Wolf eine 10 geben. In dem Moment müssen wir die ganze andere Scheiße, die danach kommt, und es gab für mich keinen Grund, da irgendwas abzufeiern, was da auf dem Eis passiert ist, müssen wir die nicht sehen.
Ja.
Mein Spiel war schon sehr, sehr aggressiv. Also ich habe es mir das zweite Drittel nochmal im Fernsehen angeschaut. Du hast von der Aggressivität, die auf dem Eis war, und von dem, was dann so eine Stimmung in der Arena war.
Lag in der Luft.
Es lag in der Luft, aus kam TV-Bild überhaupt nicht rüber.
Also in der Arena, muss ich sagen, lag es in der Luft. Das war ja ganz klar, weil sich das halt so über das zweite Drittel ab Minute 7, 8 so aufgestaut hat. Nur, ja, wie gesagt, das Schiedsrichterteam war halt unterirdisch schlecht, das ist mal das Erste. Du musst halt in gewissen Situationen, die klar sind, wo du halt neben dran stehst, oder hinter dem Tor stehst in dem Fall, und vor dir passiert ein Foul, da musst du es halt auch pfeifen. Das ist mal das Erste. Danach hatte ich auch so das Gefühl, in diesen Keilereien hatten die auch nicht so richtig den Überblick, wer da jetzt was gemacht hat, weil wenn ich mir jetzt ansehe, dass Danny Richmond da sich in jede Schlägerei einmischt und von einer Keilerei zur nächsten fährt und der dann am Schluss aber gar nicht draußen sitzt, dann muss ich mich halt schon fragen, wo gucken die hin, was entscheiden die? So, das ist mal das Erste. Welcher Spieler da was gemacht hat? Ja, ich fand es jetzt gar nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, wenn wir über David Wolf reden, habe ich zum Beispiel gelesen, ja, dem Gegner ins Gesicht geschlagen, auf dem Boden liegend. Empfand ich jetzt nicht so, sage ich ganz ehrlich.
War so, Parlett war es, den hat er ganz übel. Aber er hat ihm erst Schwinger gegeben, Parlett geht runter und dann schlägt er weiter.
Okay.
Das war der Punkt.
So, ja, aber das ist ja wirklich immer Ansichtssache. Der eine Zuschauer sagt, oh, sowas gehört zum Eishockey dazu, das will ich sehen. Der andere sagt, okay, in der Situation war es unnötig. Da haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon drüber geredet.
Dauerkasten.
Ist für mich jetzt so ein, in der Situation ist für mich so ein Zwischending, weil in der Adler-Mannschaft gibt es halt jetzt nicht so viele, die irgendwas machen, und es ist halt immer David Wolf, dann heißt halt ja wieder der Wolf. Hab ja auch im Zusammenhang mit dieser Olympiakader-Nominierung, was macht der David Wolf im Kader? Brauchen die jemanden zum Schlagen oder was weiß ich? Das finde ich jetzt halt auch ein bisschen übertrieben. Weil, ja, mein Gott, er ist halt dafür bekannt, dass das seine Spielweise ist. Ob man jetzt dann natürlich da hinfahren muss als Unbeteiligter und da mit reinschlagen, würde ich mir jetzt keine klare Meinung bilden wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn man das Spiel gesehen hat, ganz, haben auch die Berliner sehr viele Stockfouls gemacht für mich, wo ich gedacht habe, ja, warum pfeift es denn niemand?
Crosschecking, so. Plachter und so.
Also so zum Beispiel, das habe ich jetzt gemeint, die Situation hinterm Tor, wo der Schiedsrichter hart hinguckt und das nicht pfeift. Aber auch so versteckte Fouls, wo du von oben gedacht hast, ja, was macht der Schiedsrichter denn da? Wo guckt er denn hin? Warum geht er denn da nichts? Und es waren ja wirklich so viele Sachen, die offensichtlich waren. Und dann hat sich das halt im zweiten Drittel aufgestaut, obwohl ich fand, im ersten Drittel war das ja eigentlich relativ normal, das Spiel. Und dann, ja, mein Gott, ich meine, es gehört halt immer zum Eishockey dazu, das sagt man jetzt so flapsig, aber ich fand es jetzt nicht so eklatant schlimm.
Okay, dann lass was damit stehen. Aber Philipp, eins müssen wir noch ansprechen, wenn wir auf die zwei Spiele schauen. Das ist mir fast durchgegangen. Ich geb ja gerne zu, ist mein Lieblingsspieler momentan im Adlerkader, Andrew Desjardins, 6 Punkte aus den beiden Spielen. Das ist schon der Erwähnung hier wert.
Ja, der Mann ist angekommen, ne? Ja. Das sagt er ja auch selbst. In der Reihe, in der er spielt, mit David Wolf und Matthias Plach, da ist eine Reihe, die definitiv funktioniert. Alles große, schwere Jungs, die das Forechecking lieben und das ja auch spielen sollen. Ja, ein Typ Spieler, den die Mannschaft unbedingt braucht. Nicht nur vom Spielerischen und vom Einsatz her, sondern glaube ich auch von den Führungsqualitäten her, die er unbestritten hat.
Also wer das hört, wir wollen ihn gerne verlängern sehen.
Ja, das wäre der nächste Punkt, auf den ich kommen wollte.
Entschuldigung.
Die Frage ist nämlich, können wir ihn halten? Oder können die Adler ihn halten nach der Saison? Oder probiert das nochmal in der NHL? Weil wenn er jetzt den Weg fortsetzt und vielleicht sogar nochmal eine halbe oder ganze Schippe draufsetzt, dann glaube ich, versucht er definitiv nochmal einen Tryout-Vertrag drüben zu bekommen und dann schauen, wo der Weg hinführt.
Ja, dann wollen wir es dabei bewenden lassen mit einem positiven Abschluss. Andrew Desjardins momentan so der Spieler, auf den es zu achten gilt. Aber Jungs, nachdem ich mich letzte Woche, ihr habt beide 2 Siege getippt. Deshalb lasse ich euch heute mal den Vortritt. Wie gesagt, wir nehmen Montag auf. Das heißt, wir tippen heute die Spiele in Krefeld und daheim gegen Düsseldorf. Flo, du darfst anfangen.
Ich sag in Krefeld 2-3 Auswärtssieg für die Adler und gegen Düsseldorf 5-2.
Philipp.
Ja, jetzt hat mir der Flo natürlich meinen Tipp weggenommen. Ich wollte nämlich auch so ein ganz knappes, wahrscheinlich auch ekliges 3-2 Auswärtssieg für die Adler tippen. Ja, aber dann damit wir jetzt gleiche Ergebnisse haben, sage ich ein 2-1 Auswärtssieg, obwohl die, ja, gerade weil es ein Schlüsselspiel ist und die Adler diesen Sieg benötigen, glaube ich, trotzdem wird es sehr eng und umkämpft. Und Düsseldorf, glaube ich, 4-2 für die Adler.
Okay. Ich glaube, es wird ein klarer Sieg in Krefeld. Ich mache jetzt mal hier den. Ich glaube einfach dadurch, dass Pieter auch fehlt in Krefeld, dann Caron ist, glaube ich, auch noch verletzt. Ne?
Ja.
Das bricht denen so ein Stück weit alles weg, was sie momentan an Qualität haben. Ich tippe auf ein 5-2 für die Adler. Und ich tippe gegen Düsseldorf auf eine Heimniederlage, damit hier keine Beständigkeit reinkommt. Das wäre ja auch viel verlangt. Weil die Düsseldorfer eine extreme Heimschwäche haben, aber auswärts extrem gut punkten. Und ich glaube, dass sie das auch am Sonntag machen werden. Zudem Mike Pence sich mit Sicherheit nicht nachsagen lassen will in irgendeiner Form. Deshalb glaube ich, dass es da zu einer Niederlage kommen wird. Und wir hören uns am Montag wieder und reden drüber. Jungs, wir sind am Ende angelangt. Ich sage vielen, vielen Dank. Es war wie immer ein Fest.
Bitte gerne.
Gerne schön.
Wir hören uns Montag wieder und ihr hörtet die zweite Folge von Eiszeit FM. Nochmal zur Erwähnung, ihr findet uns bei Soundcloud. Ihr findet uns auf Twitter @eiszeit_fm. Ihr findet uns bei facebook.com/eiszeitfm. Bei adlerfans.de gibt es einen eigenen Post zu Eiszeit FM. Auch da könnt ihr uns Meinungen hinterlassen. Seid euch sicher, wir lesen die. Wir machen zwar hier immer Witze, aber wir gucken da rein. So viel Ego haben wir dann schon. Abonniert uns bei iTunes oder einem Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet uns da mit Eiszeit FM. Hinterlasst uns bei iTunes auch gerne Rezensionen. Das hilft uns in Sachen Sichtbarkeit. Als kleiner, junger Podcast, der dann in die Welt hinausgeworfen wurde, noch sichtbarer zu werden. Und ihr könnt euch auch gerne schon mal ein Bookmark legen für unsere Domain eiszeit.fm. Das war die zweite Folge von eiszeit.fm. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.